Deutschlandfunk Kultur Interview.
In knapp 5 Stunden stellen der Innen-, die Landwirtschafts- und die Familienministerin gemeinsam die Ergebnisse der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse vor. Und schon jetzt wollen wir mit Martin Diewald reden, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Bielefeld. Habilitiert hat er zum Thema Entwertungen, Umwertungen, Aufwertungen, ostdeutsche Erwerbsverläufe zwischen Kontinuität und Wandel. Aber wir wollen nicht nur über Ostdeutschland reden, sondern über Nord und Süd, Stadt und Land, Arm und Reich. Schönen guten Morgen, Herr Diewald.
Ja, guten Morgen, Herr Kassel.
Das ist viel Stoff, aber bevor wir damit überhaupt anfangen können, finde ich, müssen wir etwas Grundsätzliches klären. Dieser Begriff gleichwertige Lebensverhältnisse, Gleichwertigkeit in diesem Zusammenhang, wie definieren Sie das als Soziologe?
Gleichwertige Lebensverhältnisse kann es im engeren Sinn überhaupt nicht geben. Das hieße ja, dass in allen Regionen, egal ob Wirtschaft stark oder Wirtschaft schwach, exakt die gleichen Lebensverhältnisse, die gleichen Voraussetzungen für die Lebensführung gegeben sein sollten, und das ist eine Fiktion und war auch schon immer eine Fiktion. Aber man kann sich darauf verständigen, dass Regionen nicht unter ein bestimmtes Ausstattungsniveau an Infrastruktur sacken sollten, dass der Staat gewährleisten muss, dass überall bestimmte Bedingungen gegeben sein sollten. Jüngst in der Diskussion schnelles Internet an jeder Milchkanne, da gab es dann ja auch entsprechenden Protest. Das ist durchaus ein sinnvolles Ziel.
Also Sie haben gerade was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, gab es auch nie. Sowohl in der alten Bundesrepublik als auch in der DDR haben ja viele Leute so eine Erinnerung, es war ja früher so. Das heißt, dieses Ziel wurde nie wirklich erreicht, oder?
Dieses Ziel ist in der Tat nie erreicht worden, und auch die Disparitäten zwischen Ost- und Westdeutschland, die jetzt skandalisiert werden zum Teil, aber auf jeden Fall auch zu Recht angesprochen werden, sind nicht alles Folgen der deutschen Teilung, sondern ungleiche Lebensverhältnisse zwischen Regionen in Ost- und Westdeutschland hat es lange vor der deutschen Teilung gegeben.
Aber wenn wir nun mal, wo wir schon bei diesen beiden deutschen Staaten sind, draufblicken, dieses Bedürfnis, dieses Gefühl, es ist sofort ungerecht, wenn es irgendwo nicht so zugeht wie in der reichsten Stadt oder der angenehmsten Region. Ist das Ihrer Meinung nach unterschiedlich in Ost und West? Weil in Ostdeutschland wurde ja, glaube ich, stärker zumindest so getan, als sei überall alles gleich.
Das war auch in Ostdeutschland und auch zu Zeiten der DDR nicht der Fall. Übrigens hat es da auch schon durchaus Versuche gegeben, schwache Regionen etwas aufzupolstern. Ein Beispiel ist beispielsweise die Stadt Neubrandenburg, die als Stadt überhaupt erst in der DDR so entwickelt worden ist, um das extrem wirtschaftsschwache Gebiet in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, also nördlichen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, ein bisschen besser aufzuwerten. Also Versuche hat es da gegeben, aber schon vor dem Hintergrund vorher bestehender starker Disparitäten, und die wurden natürlich auch dadurch nicht vollkommen ausgeglichen. Aber der nordostdeutsche Wirtschaftsraum wurde schon ein Stück weit gestärkt, um hier den Standort etwas attraktiver zu machen.
Und in der alten Bundesrepublik gab es natürlich und heute in der ganzen Bundesrepublik unter anderem als Mechanismus, um solche Unterschiede auszugleichen, den Länderfinanzausgleich, der früher teilweise in ganz andere Richtungen floss als heute. Ja. Verschiedene andere Instrumentarien, wenn man die Geschichte zurückguckt, würden Sie auch heute noch sagen, das war ein Mittel, das im Rahmen des Möglichen das Richtige erreicht hat?
Es kommt darauf an, ab wann man etwas als erreicht ansieht, aber dass hier sinnvolle Umlenkungen von Geld passiert sind, das würde ich schon sagen. Wie Sie richtig erwähnt haben, hat sich die Richtung auch geändert. Es gab durchaus am Anfang der Bundesrepublik ganz andere Ströme von Nordrhein-Westfalen nach Bayern, heute von Bayern nach Nordrhein-Westfalen. Da sieht man auch, wie sich die Verhältnisse ändern können. Was, glaube ich, der Grund ist, warum man so etwas überhaupt anstrebt, ist, dass wir schon ein Verständnis haben, dass in modernen Gesellschaften die Lebenschancen nicht von der Geburt abhängen sollten. Das haben wir stark thematisiert im Hinblick auf die soziale Herkunft und Bildungs- und Erwerbschancen. Aber das gilt auch dafür, in welche Gegend man denn zufällig hineingeboren wird. Und das sollte nicht von vornherein Lebenschancen sehr stark diskreditieren, einschränken. Insofern ist das sehr gut nachvollziehbar, aber das geht in Grenzen und sollte sich darauf beschränken, dass bestimmte grundsätzliche Bedingungen auf jeden Fall gegeben sind. Wir sind ja auch nicht daran interessiert, dass die Hälfte unseres Landes entvölkert ist und die andere übervölkert ist. Auch das ist ein eher kollektives, sinnvolles Anliegen.
Dann stellt man sich natürlich die Frage, wo fängt echte Ungerechtigkeit an? Wenn wir nun, das haben wir erstmal gefühlt zum Teil bisher getan, wenn wir nun sagen, ja, dass es in einem kleinen Dorf grundsätzlich anders zugeht als in einer Großstadt, das ist zum Teil ja regelrecht der Sinn der Sache und vielleicht auch von beiden Einwohnergruppen gewünscht. Aber Wenn es nun in einem kleinen Dorf, sagen wir mal in Oberbayern, sehr viel positivere Lebensumstände gibt als in einem kleinen Dorf, ich gehe jetzt mal nicht in den Osten, einem kleinen Dorf in Nordhessen, muss man dann sagen, das ist nicht fair und das muss man ändern?
Das sind jetzt Abstufungen, die nicht unbedingt immer nur als ungerecht erlebt werden sollten. Man kann nicht vollkommen ausgleichen, dass in bestimmten Gegenden bessere wirtschaftliche Bedingungen sind als in anderen. Aber was man durchaus tun kann, ist dafür zu sorgen, dass nicht in dem einen Dorf in Oberbayern beste Verkehrsanbindungen, schnelles Internet, was es dort in der Regel auch nicht gibt, aber das mal beiseite, dass wir dort beste Bedingungen haben, auch auf dem Land, auch in einem Dorf. Und in Nordhessen beispielsweise keine Züge fahren und kein schnelles Internet vorhanden ist. Das sind Dinge, die kann man durchaus als Aufgabe der staatlichen Infrastrukturleistung ansehen, die zumindest aufgrund allgemein als wichtig angesehener Grundversorgung doch gewährleistet sind und damit die Ungleichheiten, die es immer geben wird, unten gedeckelt sind.
Nun wird natürlich im Zusammenhang auch mit dieser neuen Kommission und deren Ergebnissen wieder oft mit dem Begriff abgehängt hantiert. Da kann man entweder sagen, gewisse Regionen seien abgehängt oder noch weitergehen und sagen, Menschen seien abgehängt. Können Sie als Soziologe mit dem Begriff abgehängte Menschen was anfangen?
Damit kann ich durchaus etwas anfangen. Wir haben eine breite Ungleichheit. Es gibt ungleiche Lebensverhältnisse zwischen ganz unten und ganz oben. Was wir in der Bundesrepublik allerdings schon haben und ich würde sagen uns leisten, obwohl wir es uns nicht leisten sollten, ist, dass wir wirklich in jedem Jahrgang Menschen in die Ausbildungslosigkeit oder mit Schulabschlüssen, die nicht verwertet werden können, entlassen, die von vornherein, und da reden wir von etwa 15% eines jeden Jahrgangs, die von vornherein abgehängt sind, wenn sie als Erwachsene an den Staat gehen. Das gibt es durchaus.
Was natürlich jetzt mit diesen geografischen Dingen, mit denen sich auch die Studie beschäftigt, nichts zu tun hat. Also gibt es nicht
das
für Sie...
Das würde ich nicht ganz so sagen.
Da korrigieren Sie mich gerne.
Also es gibt ja doch durchaus, zunächst mal um einen wesentlichen Erfolg nochmal in Erinnerung zu rufen, vor der Bildungsexpansion gab es eine Formel des Abgehängtsein und das hieß das katholische Arbeitermädchen vom Lande. Was hieß, dass diese Gruppen, also Konfession auf dem Land leben, katholisch, Herkunft aus der Arbeiterschicht, dass die von vornherein sehr schlechte Bildungschancen haben. Davon ist bis auf die soziale Schicht nichts mehr geblieben. Das heißt, es gab schon durch Infrastrukturmaßnahmen nicht zuletzt eine Angleichung von Lebensbedingungen. Hier insbesondere von Bildungschancen. Und das betraf eben auch den Stadt-Land-Unterschied. Und das können Sie gerade in Nordrhein-Westfalen ja wunderbar besichtigen, wenn Sie sich anschauen, welche Universitäten und welche Schulen da existieren und wie die Gebäude aussehen, in denen die beheimatet sind, dann sind das im Wesentlichen Bauten aus den späten 60er und den 70er Jahren. Da sehen Sie, was passieren kann und auch passiert ist. Nun haben wir heute aber wieder das Problem, dass möglicherweise Menschen aus ländlichen Regionen, aus strukturschwachen Regionen hier schlechtere Bedingungen haben. Das betrifft mittlerweile Gott sei Dank weniger die Schulbildung, aber doch die Ausbildungsmöglichkeiten. Und ein erheblicher Teil der Binnenmigration, die wir haben, war schon auch in den Jahrzehnten zuvor gewesen, dass Menschen aus ihrer Herkunftsregion in Ausbildungsplätze gewandert sind und anschließend wieder zurück, eher in ihre Herkunftsländer. Da ist durchaus Raum für Verbesserungen, dass wir hier weniger erzwungene Migration haben, dass auch außerhalb der Metropolen Ausbildungsplätze, wir sind dann hier eher im Ausbildungsbereich, geschaffen werden oder auch behalten werden. Das hängt durchaus auch mit der jetzt nicht ganz so zentral jetzt diskutierten, aber vor kurzem diskutierten Ausstattung mit schnellem Internet zusammen. Da hieß es dann, ach, auf dem Land brauchen wir doch kein schnelles Internet. Aber das ist eine groteske Fehleinschätzung. Ein großer Teil des Digitalisierungsgeschäfts ist die vorausschauende Wartung von intelligenten Maschinen. Die gibt es eben auch auf dem Land und die gibt es auch beispielsweise in der Landwirtschaft. Und wenn da kein schnelles Internet ist, dann kann es diese Datenströme nicht geben, die vorausschauende Wartung ermöglicht und damit auch das Geschäft der Digitalisierung beziehungsweise die Wirtschaftsentwicklung auf Basis von Digitalisierung durchaus mittragen kann.
Das ist, glaube ich, auch ein Grundmissverständnis der Frage, was das 5G-Netz überhaupt leisten soll. Aber da wären wir dann jetzt wirklich bei einem anderen Thema. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie mir... bin aber in dem Fall wirklich, das bin ich nicht immer als eitler Mensch, sehr dankbar, dass Sie mir widersprochen haben. Martin Diewald war das, Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Bielefeld. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.